Ein Virus verändert die Welt in einem nie dagewesenen Maße. Und zuerst hatte man noch den Eindruck, dass davon alle gleichermaßen betroffen waren. Auch die Reichen und Schönen konnten zum Beispiel keinen Luxusurlaub machen. Man litt im Kollektiv zusammen. Aber dabei blieb es nicht. Genauer hat das der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge untersucht, jetzt bei mir im Studio. Ich grüße Sie. Sie werden gar nicht so sehr gerne als Armutsforscher bezeichnet, eher als Armuts- und Vermögensforscher, oder?
Ja, als Ungleichheitsforscher könnte man sagen, weil das eigentliche Problem ist die Ungleichheit. In einer so wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer gibt es natürlich auch noch absolute Armut, also dass die Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden können. Aber das, was eigentlich bei uns im Vordergrund steht, ist die relative Armut. Und die hängt natürlich sehr stark damit zusammen, dass eben ein anderer Teil der Gesellschaft reich ist und damit diese relative Armut verstärkt auftritt.
Sie haben jetzt ein Buch darüber geschrieben, Ungleichheit in der Klassengesellschaft, ist jetzt erschienen. Und darin schreiben Sie unter anderem, dass die Pandemie die sozialen Unterschiede nicht nur verdeutlicht, wie man häufig hört, sondern sogar verschärft.
Das zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Nach dem Beginn der Pandemie sind die Aktienmärkte eingebrochen. Und dieser Börsencrash hat vor allen Dingen natürlich Kleinanlageleger getroffen, weil die in panikartiger Weise dann ihre Aktien abgestoßen haben. Die Großanleger, die haben auf sinkende Kurse gewettet mit Leerverkäufen und haben auch noch Preiswertaktien nachgekauft in dieser Krise und sind am Ende reicher daraus hervorgegangen. Wenn man die Folgen der Rezession sieht, dann haben mehr Menschen und Familien vor allen Dingen, denke ich, bei Lebensmitteldiscountern eingekauft, weil sie sparen mussten. Damit sind diejenigen noch reicher geworden, denen diese Ketten wie Aldi Nord und Süd gehören. Der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, besaß mit Lidl und Kaufland zwei solche Ketten und hatte schon vor der Pandemie ein Privatvermögen von 41,5 Milliarden Euro. Und ein drittes Beispiel will ich vielleicht auch noch nennen. Wenn Existenzen bedroht waren und wenn bei Kurzarbeit Menschen ein noch niedrigeres Einkommen hatten als vielleicht schon vor der Pandemie, dann haben solche Menschen häufiger ihr Girokonto überzogen und hohe Dispozinsen und Überziehungszinsen zahlen müssen, was natürlich diejenigen, denen die Banken oder Anteile daran gehören, reicher gemacht hat. All diese Effekte führen zur Polarisierung und ich denke deswegen, dass die Ungleichheit in Deutschland wie in anderen Ländern zugenommen hat.
Klassische sozioökonomische Ungleichheiten kennen wir natürlich aus den USA oder auch Südafrika. Sind wir schon nah dran an solchen Zuständen?
Wenn man das Vermögen betrachtet, dann ist das so. Und für mich ist das Vermögen eigentlich entscheidend, weil auch das hat man in der Pandemie gesehen. Einkommensquellen können praktisch über Nacht versiegen. Aber ein ausreichend großes Vermögen, das fällt natürlich nicht plötzlich weg. Und wenn man sich die Vermögensungleichheit in Deutschland anguckt, und das mache ich in dem Buch, weil ich sie für so entscheidend halte, dann zeigt sich, dass die 10% der Reichsten über 67% des Nettogesamtvermögens verfügen, das reichste Prozent immer noch über 35% und das reichste Promille hat immer noch 20% des Nettogesamtvermögens. Dabei kommt dann heraus ein Ungleichheitsmaß, der Gini-Koeffizient. Wenn alle gleich viel oder gleich wenig besitzen in einer Gesellschaft, ist der Gini-Koeffizient 0. Wenn einem alles gehört, ist der Gini-Koeffizient 1. In der Bundesrepublik beträgt er beim Vermögen 0,83.
Sehr gering.
Den USA sind es 0,85 bis 0,87. Und das zeigt, ja, dass wir eigentlich eine US-Amerikanisierung zumindest der Vermögensstruktur in Deutschland haben. Bei dem Einkommen ist es weniger ausgeprägt, diese soziale Polarisierung. Aber ich denke, auch unsere Gesellschaft fällt mehr und mehr auseinander.
Es heißt ja immer, oder es wird häufig so, Corona mit einer Seuche verglichen, mit der Pest. Und die Pest hat die sozialen Ungleichheiten eher geglättet als verschärft. Warum ist das bei Corona anders?
Bei der mittelalterlichen Pest war es so, dass die Lebensmittel, die Boden- und Immobilienpreise sanken, wohingegen die Löhne stiegen. Es fehlten auf der einen Seite Käufer, auf der anderen Seite Arbeitskräfte. Und das hat dazu geführt, dass die Pest eher sozial nivellierend, egalisierend gewirkt hat, wenn auch nur für kurze Zeit. Mhm. Bei Corona ist es eher so wie bei der Cholera, bei der Pest und bei der Tuberkulose und bei Typhus, den Epidemien des 19. Jahrhunderts. Die haben nämlich die Arbeiterviertel in den Industriestädten besonders getroffen. Und das heißt, die Armen waren die Hauptbetroffenen, so wie das auch bei Covid-19 der Fall ist. Also diejenigen, die schon eine soziale Vorerkrankung hatten, haben sich sehr viel eher infiziert und haben dann auch eine schwierigere Krankheit gehabt, bei Covid-19 einen schwierigeren Krankheitsverlauf. Und deshalb hat Covid-19 Corona ähnlich wie die Cholera gewirkt. Also man hat deutlich feststellen können, dass hier die sozialen Ausgangsbedingungen, also zum Beispiel wie die Arbeitsbedingungen, auch die Wohnverhältnisse waren, wenn die hygienisch bedenklich waren, wie in Gemeinschaftseinrichtungen, in Mietskasernen, dann sind da Menschen eher erkrankt, ganz besonders, wenn sie eben wie zum Beispiel die Werkvertragsarbeiter in den Großschlachtereien auch noch miserable Arbeitsbedingungen hatten. Und deshalb am Ende mehr Ungleichheit durch diese Covid-19-Pandemie.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf die politischen Maßnahmen zu sprechen kommen. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, den Schaden durch Covid-19 abzufedern. Die Lufthansa wurde mit staatlichen Finanzierungen gerettet. Auch andere Unternehmen können sich mit Kurzarbeitergeld über Wasser halten. Corona-Kindergeld ist vor ein paar Tagen auf dem Konto angekommen. Wie ist da so Ihr Ansatz? Unternehmen auch mal gegen die Wand fahren lassen und stattdessen den Fokus auf die Ärmsten richten?
Nein, ich finde, das ist eine Scheinalternative. Man darf nicht sozialdarwinistisch nach dem Motto, der Markt wird schon regeln, diejenigen, die sich auf dem Markt nicht behaupten und auch deren Beschäftigte, die können ruhig ins Elend stürzen. Das hielte ich für völlig verkehrt. In einem Sozialstaat wie der Bundesrepublik Deutschland ist ja der Anspruch, allen Menschen in einer solchen Ausnahmesituation den sozialen Abstieg möglichst zu ersparen. Aber was man schon feststellen kann bei diesen staatlichen Hilfsmaßnahmen ist, dass es eine verteilungspolitische Schieflage gegeben hat. Man hat deutlich mehr die Firmen, die Wirtschaft unterstützt mit Finanzhilfen, wohingegen die Armen, die ganz Armen, die Wohnungs- und Obdachlosen, aber auch die etwas weniger Armen wie die Transferleistungsempfänger, also die Hartz-IV-Bezieher, diejenigen, die von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und von Asylbewerberleistungen leben, die haben eigentlich von den Rettungspaketen kaum etwas abbekommen. Und der Corona-Kinderbonus ist ja auch nur, wenn man so will, eine Ablasszahlung. Also eine einmalige Zahlung, die auch noch in zwei Raten kommt und jetzt im Herbst. Was nötig gewesen wäre, wäre eben im Frühjahr den Menschen zu helfen, die zum Beispiel als Hartz-IV-beziehende Familie die Kinder zu Hause hatten, die vorher, als die Kita bzw. die Schule noch nicht geschlossen hatte, in der Einrichtung eine kostenfreie Gemeinschaftsverpflegung bekommen hatten. Jetzt musste man die miternähren, hatte mehr Kosten, aber der Staat hat das nicht ausgeglichen mit einem Ernährungszuschlag etwa von 100 € pro Monat. Das wäre sinnvoll gewesen, aber die Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, die Kirchen haben das umsonst verlangt. Die Bundesregierung hat sich stark darauf konzentriert, Pleiten von Unternehmen zu verhindern, aber sie hat zu wenig getan, wie ich finde, die Existenznöte von Menschen zu lindern, die schon vor der Pandemie im Grunde auf der Schattenseite des Lebens existierten.
Die Pandemie, Herr Professor Butterwege, begleitet uns jetzt ein halbes Jahr und es kommt bestimmt noch mal ein halbes dazu. Was haben wir denn bislang daraus gelernt?
Gelernt haben wir eigentlich, dass ein funktionierender Sozialstaat und ein funktionierendes Gesundheitswesen, dass die systemrelevant sind und dass man, wenn man dem Markt vertraut, wenn man glaubt, jeder kann sich selbst helfen und jeder ist sich selbst der Nächste, dass man dann in einer solchen Ausnahmesituation wie der Pandemie eine Verelendung in Teilen der Gesellschaft erlebt und natürlich auch eine starke soziale Verunsicherung von Menschen, die fürchten, abzustürzen. In einer solchen Situation ist man auf einen Sozialstaat angewiesen, der Ungleichheit bekämpft, der versucht, Risiken zu mindern und der Menschen eben nicht ins Nichts fallen lässt. Das finde ich, soll mitgenommen werden aus dieser Krise und kann dann dazu führen, dass man, wenn man auch stärker die soziale Ungleichheit bedenkt, zu Maßnahmen, die diese Ungleichheit mindern.
Ungleichheit in der Klassengesellschaft. Das ist das Buch von Professor Christoph Butterwegge, das sich auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt. Erschienen ist es im Pabirossa Verlag. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier im Studio waren.
Bitteschön. Ja.